Ausgabe der Plattform. Heute am Mikrofon Rainer Markus Walter. Die Saftgewalt, so nennt sich das Buch, welches heute Abend in der VH im Club Orange präsentiert wird. Ein Buch, das in rund 40 Beiträgen an den Mensch und das Schaffen von Inge Eicher-Scholl erinnert. Die Ulmer Volkshochschule war ihre Wirkungsstätte. Die bis heute weltberühmte Hochschule für Gestaltung hat sie mit initiiert. Ihr Leben widmete sie darüber hinaus der Erinnerung an die Weiße Rose und ihre Geschwister Hans und Sophie. Auf 175 Seiten hat die Herausgeberin Christine Abele-Eicher nun Erinnerungen an ihre Schwiegermutter zusammengetragen und damit ein lebendiges und persönliches Porträt an Inge Scholl gezeichnet und für die Nachwelt festgehalten. Frau Abele-Eicher ist eine unserer Gäste, die wir heute im FreeFM-Studio begrüßen. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, wir freuen uns. Frau Abele-Eicher, auch wenn wir hier alle wissen, wer Inge Eicher-Scholl war, so denke ich, wäre es dennoch sehr schön, wenn alle jenen Zuhörern, die diesen Namen nicht sofort jetzt zuordnen können, wenn sie einen kurzen Abriss geben könnten, von wem wir in den kommenden 60 Minuten eigentlich reden.
Gerne. Inge Eicher-Scholl war die Schwester von Hans und Sophie Scholl. Die wurden am 22. Februar 1943 in München von den Nazis enthauptet, weil sie sich gegen Hitler ausgesprochen hatten und Flugblätter verteilten. Inge Eicher-Scholl ist ganz maßgeblich daran beteiligt, eben durch das Schreiben ihres Buches Die Weiße Rose, im Mai 1952 zum ersten Mal veröffentlicht, dass in unserer Geschichte oder in der Geschichte der Bundesrepublik eben die Erinnerung an diese Widerstandsgruppe, die Weiße Rose, wachgehalten wird. Sie hat 1946 die Volkshochschule in Ulm gegründet. Sie war Mitbegründerin der Hochschule für Gestaltung. Sie hatte 5 Kinder. Sie hat eine Organisation in Ulm für behinderte Kinder ins Leben gerufen. Also sie war Friedensaktivistin. Sie hat in Leutkirch zum Beispiel an ihrem letzten Wohnort bei der Friedenswoche mitgemacht. Sie hat die Mutlangenblockade mit initiiert, die Ostermärsche in Ulm. Also sie war sie ist aus der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland im Nachkriegszeit einfach nicht herauszudenken.
Eine Frau mit sehr vielen Facetten, und genau das soll ja auch das Buch aufzeichnen, das heute präsentiert wird. Vielen Dank jetzt erstmal für diesen kleinen Abriss. Wir werden uns gleich natürlich noch ausführlich unterhalten. Wir haben aber heute noch mehr Gäste hier im Studio, die ich jetzt auch zumindest mal kurz begrüßen möchte, bevor wir in die erste Musik gehen. Dagmar Engels, sie ist die Leiterin der VH Ulm und in dieser Position die Nachfolgerin, stimmt das so?
Nachfolgerin
der Inge Eicher-Scholl. Und wir haben auch Julian Eicher, was mich sehr freut. Er ist nicht das erste Mal bei uns hier zu Gast, aber in dieser Form heute natürlich. Er ist das vierte Kind von Inge Eicher-Scholl gewesen. Ist das richtig?
Ja.
Julian, hallo, schönen guten
hallo.
Tag. Hallo Dagmar.
Hi.
So, und ich würde sagen, jetzt gehen wir ganz kurz in die Musikpause und danach werden wir unseren Reigen zum Buch eröffnen. Heute unser Thema ist Inge Eicher-Scholl und die jetzt just erscheinende Monographie. Zu Gast unter anderem Frau Abele-Eicher, die Herausgeberin. Sie sind ihrer Schwiegermutter Inge Eicher-Scholl nie begegnet, leben aber heute in jenem Haus in Rothes, in dem sie 26 Jahre lang gelebt und gewirkt hat. War diese örtliche Nähe auch eine Motivation, sich auf die Spurensuche in der Vergangenheit zu machen?
Mit Sicherheit. Eine kleine Korrektur. Ich wohne nicht in dem Haus, wo sie gewohnt hat, sondern 2 Häuser nebenan. Mein Mann Julian und ich, wir haben selber was Eigenes ausgebaut. Aber wie Sie richtig sagten, ich habe einfach so versucht, ihre Nähe zu finden, für mich selber persönlich aufzuschlüsseln, wie wäre sie als meine Schwiegermutter gewesen. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, so sehr über Jahre hin beschäftigt und auch dann schließlich motiviert und angetrieben, das Buch über sie herauszugeben. Ich habe gedacht, es gibt so viele Bücher, die sie geschrieben hat, und dann gibt es Bücher über ihre Geschwister, aber es gibt eigentlich fast nichts über sie. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen.
Also korrekterweise als Nachschlag auf dem Anwesen, sagen
genau.
wir es mal so.
Genau.
Es war ja zu Zeiten, als Ottel und Inge dort gelebt haben, ja auch so ein Platz, an dem sehr viele Menschen zusammengekommen sind und entsprechend viel Platz hat man auch gebraucht.
Ja, genau.
Sie schreiben im Vorwort, dass Sie mit diesem Buch, und da ist eigentlich der Punkt, an dem wir gerade schon waren, ein Zwillingsband zu der Biografie Ottel Eicher, Freundschaft und Begegnung, also zu einer weiteren Publikation, die es aus dem Umfeld gibt, schaffen wollten. Wie darf man das dann verstehen, ein Zwillingsband? Ist der jetzt optisch ähnlich oder inhaltlich gleich gestrickt?
1997 hat Hermann Ey, ein Grafiker und Freund von Ottel Eicher, ein Buch herausgegeben, das heißt Freundschaft und Begegnung, Erinnerungen an Ottel Eicher. DIN A4-Format hatte 120 Seiten ungefähr, ist leider vergriffen, schwarz-weiß und sehr streng in der Gestaltung der Hochschule für Gestaltung eben aufgemacht. Und da, so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt, so wollte ich das Buch über die Inge machen. Und so ist es auch wunderbar geworden, nur dicker.
Also Sie haben doch noch mehr zusammenbekommen, als Sie ursprünglich vorhatten.
Ja, genau.
Als Sie dieses Vorhaben begonnen haben, galt es ja auch dann, Menschen zu finden, die ihre Eindrücke und Erinnerungen an Inge Eicher-Scholl mit Ihnen teilen bzw. sie niederzuschreiben. Wie sind Sie eigentlich an diese Auswahl rangegangen?
Zunächst habe ich die Söhne befragt und Familienmitglieder. Nichte, Neffe, die Schwester natürlich, Elisabeth Hartnagel-Scholl, die noch lebt, ihre Schwägerin. Dann hat sich der Kreis immer mehr erweitert. Dann hat mir jemand Tipp gegeben, den musst du unbedingt diese noch fragen oder jene noch interviewen. Und so wurde der Kreis immer größer. Es kamen dann zum Beispiel auch ehemalige Angestellte dazu, Menschen, die ihr in irgendeiner Weise, auf irgendeiner Ebene begegnet sind. Frau Dr. Engels von der VH Ulm natürlich, dann Dr. Hartung, Oberbürgermeister Ivo Gönner, Politiker habe ich noch befragt, Dr. Hildegard Hamm-Prücher, Erwin Eppler. Erwin Teufel und Erhard Eppler sind auch vertreten in meinem Buch.
Also im weiteren Verlauf haben Sie dann eben diese Wunschliste abtelefoniert, angeschrieben, wie auch immer. Wie waren denn so die Reaktionen?
Ich würde mal sagen, 80% waren bereit, und zwar spontan bereit, einen Beitrag zu schreiben. Einige wenige haben abgelehnt, weil sie sich nicht mehr so sehr gerne mit der Vergangenheit beschäftigen wollten. Das Thema hat bei Ihnen unangenehme Erinnerungen ausgelöst.
Ja, es steht ja auch jedem offen, aber wie gesagt, Sie haben genug zusammenbekommen.
Genau.
Eine davon sitzt hier mit uns im Studio, das ist Dagmar Engels. Auf das Thema der Produktion möchte ich nachher gerne nochmal oder der Entwicklung gerne nochmal zurückkommen, aber wir freuen uns, Dagmar, dass du hier bist. Sie hat nämlich kaum Zeit, weil um 17.30 Uhr wird das Buch offiziell präsentiert und bist die Hausherrin, das wissen wir, deswegen haben wir gesagt, wir ziehen sie vor. Seit 91 Leiterin der VH Ulm. Der Beitrag im Buch von dir ist überschrieben mit ganz ruhig, ganz konsequent. Hast du sie so in Erinnerung?
Ja, absolut. Soll ich mal erzählen, wie ich sie getroffen habe?
Ja, gerne.
Ich glaube, das zeigt es am besten. Also ich habe ja mit meiner Arbeit genau an dem Tag begonnen oder einen Tag zuvor, bevor Ottel Eicher verunglückt ist. Und bevor ich nach Ulm kam, also im August 91, habe ich gedacht, als erstes werde ich natürlich dann Inge Eicher-Scholl anrufen und die kennenlernen. Und ist ja spannend, ich bin ja Historikerin, einfach eine Person der Zeitgeschichte kennenzulernen, aber von ihr auch aus erster Hand zu erfahren, was sie mit der Volkshochschule verbindet und was sie da gerne sehen möchte. Und am Montagmorgen, mein erster Arbeitstag, schlage ich die Zeitung auf und sehe, dass Ottel Eicher verstorben ist. Und das war natürlich ein arger Schlag, weil es für mich auch irgendwie im Moment so ein böses Omen war. Ja? Ich hatte mich ja schon sehr darauf gefreut, Inge Eicher-Scholl anzurufen. Und das ging ja nun nicht. Dann habe ich als erstes eine Kondolenzkarte geschrieben und habe dann auch gedacht, so, jetzt muss die Frau erstmal in Ruhe lassen. Das ist ja ganz schlimm, darüber hinwegzukommen. Und dann aber war es so, dass eine Mitarbeiterin von ihr in der VH angerufen hat, denn Inge hat dann, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber es muss im Frühjahr 92 gewesen sein, hat sie ihr Leben dann über Jahre ganz der Nachlasssammlung vom Ottel gewidmet. und wollte dann von der VH Plakate vom Ottel haben, die wir hatten, die ihr aber in ihrer Sammlung fehlten. Und sie hat mich dann gebeten, die Plakate auszulegen. Sie kam mit ihrer Mitarbeiterin und hat die Plakate gesehen und hat dann ganz ruhig gesagt, die brauche ich. Und einige von den Plakaten waren aber Unikate. Die hatten wir auch nur ein einziges Mal und die wollte ich natürlich überhaupt nicht herausrücken. Aber mit diesem Einwand habe ich keinen Stich gemacht. Ne? Sie hat einfach gesagt, die brauche ich. Und sie bekommen dann einen Brief und ein Bild von den Plakaten, wo das drinsteht, wem die gehören. Klar, und Unikate, man kann auch sagen, ist auch egal, wo die liegen, ob die bei der VH liegen oder in Rotes. Aber der Witz war, heute würde ich die Plakate nie im Leben mehr rausrücken. Und den Brief und die Bilder habe ich auch nicht bekommen. Aber so war sie. Wenn sie von einer Mission oder irgendeiner Aktion überzeugt war, dann hat sie mit absoluter Ruhe und Bestimmtheit es durchgesetzt. Und ich denke, darum hatte sie in Ulm auch den Zweitnamen, die sanfte Gewalt. Ne? Sie konnte schon bekommen, was sie wollte. Weil, ich denke, das ist ihr Geheimnis, sie machte es immer für jemand anders. Sie sagte niemals, es war für sie selbst. In dem Fall war es für Ottel. Und in anderen Fällen war es für Hans und Sophie. Es war immer für jemand anders.
Das war dein Anfang, deine erste Begegnung mit ihr. Hast du da was Persönliches mitgenommen? Ist das so ein Stück weit was übrig geblieben, wo du sagst, gute Idee könnte ich auch in Zukunft so machen?
Nee, so bin ich nicht. Das geht nicht. Ich habe Inge Eicher-Scholl danach noch 3, 4, 5 Mal getroffen und ich war mehrfach in Rotes, habe sie besucht und ich habe ja in den ersten 5 Jahren in der VH es sehr schwer gehabt, meinen Weg zu finden und meine Position und einfach Volkshochschulleiterin zu werden mit allem, was dazugehört. Mhm. Und da hat Inge Eicher-Scholl mich sehr, sehr unterstützt. Sie war immer ungemein solidarisch, hat mich bestärkt, hatte Verständnis. Und ich hatte immer das Gefühl, sie will, dass ich es schaffe und sie will, dass ich Volkshochschulleiterin in Ulm bin. Und das war schon sehr aufbauend. Und dann in einer besonderen Aktion am 22. oder 19. Februar 1993, da hatten wir in Ulm eine Kampagne Mut zum Handeln gegen die brennenden Ausländerheime. Und wir haben eine Menschenkette gemacht, einen weißen Rosenstrauß durchgegeben und Inge Eicher-Scholl ist gekommen. Und das hat natürlich der ganzen Aktion nochmal was ganz anderes vermittelt. Und später, 96, bei unserem 50. Geburtstag, also der VH Ulm, da war sie auch da. Und wir hatten auch nochmal eine Tagung vom Deutschen Volkshochschulverband in Rotes. Also da habe ich mich ihr irrsinnig verbunden gefühlt und hatte immer den Eindruck, die Frau hat eine derartige Ruhe, Besonnenheit und gleichzeitig weiß sie, was sie will. Ja, stimmt. Zunehmend ist sie schon auch ein Stück Vorbild für mich geworden.
Ja, jetzt sind wir doch da angekommen. Ja. Erinnerungen an eine großartige Frau, Inge Eicher-Scholl. Das sind einfach auch Erinnerungen, die in dem Buch nachzulesen sind, das heute erscheint. Dagmar, ich möchte gleich nochmal auf dich zurückkommen, bevor ich dich hier wieder gehen lasse. Aber zuerst hören wir jetzt nochmal Musik. Die Plattform, das Thema ist Inge Eicher-Scholl, das gerade erschienene Buch. Heute erscheint ein Buch, die sanfte Gewalt. Gerade hatte ich mit Dagmar Engels, der heutigen Leiterin der VH Ulm, gesprochen. Den Faden möchte ich jetzt gerne nochmal aufnehmen. Du bist die Nachfolgerin, jetzt habe ich es richtig gesagt, der VH-Gründerin, die erste Frau nach ihr, die diesen Posten innehat. So habe ich es zumindest nachgelesen. Ja. Wie viel Inge Eicher-Scholl steckt denn heute noch in der VH und deiner Arbeit?
Enorm viel. Also vielleicht wird Inge es gar nicht so sehen, aber naja gut. Also Inge hatte die Idee, dass es in Ulm eine VH gibt und keine VHS, eine Volkshochschule und keine Volkshochschule. Und die Idee war es, die Menschen zur Kultur hochzuheben und durch die Auseinandersetzung mit Kultur und Politik, also mit etwas Anspruchsvollem, resistent zu machen gegen etwaige totalitäre Versuchungen, die auf Deutschland wieder zukommen konnten. Sie war der Überzeugung, dass über Kultur erlerntes, selbstständiges Denken wichtig für einen mündigen Bürger ist. Und darum ist sie in der VH angetreten mit ganz viel kultureller und politischer Allgemeinbildung und hat gleichzeitig gesagt, Erwachsenenbildung darf nicht vom Staat organisiert werden, sondern ist ganz klar eine Initiative der Zivilgesellschaft. Und beide Aspekte, viel politische und kulturelle Bildung, gerade auch kulturelle Bildung, und Freiheit vom Staat und von der Kommune. Das sind Wesensmerkmale der Ulmer Volkshochschule heute. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also das Erbe von Inge setzt sich nicht von selbst fort. Wir kämpfen darum und das muss ich sagen, habe ich sehr früh erkannt, dass das ganz wichtig ist. Unsere Eigenständigkeit und die politische und kulturelle Bildung. Das kostet auch was, aber über die Jahrzehnte hat es die VH geschafft, dass unsere Kommune Ulm, die uns ja immerhin mit ca. 20% unserer Haushaltsmittel unterstützt, diese Besonderheit der VH zu schätzen weiß und finanziert und gleichzeitig die Eigenständigkeit zulässt. In Ulm wird das Subsidiaritätsprinzip, das heißt, was die Gesellschaft macht, braucht der Staat nicht zu machen, sehr groß geschrieben. Und ich glaube, das kommt auch nicht von selbst, sondern das ist etwas, was die Inge eingefordert hat und dadurch haben es die Ulmer gelernt.
Okay. Du musst in deiner Aufgabe als Leiterin eines wichtigen Hauses häufig Texte schreiben. Klar, war der Text, den wir nun im Buch finden, ein Kraftakt für dich, der mit viel Abwägungen verbunden war? Oder sind dir die Worte einfach nur so aus der Feder geflossen?
Ich war, glaube ich, die Letzte, die geliefert hat. Fast. Ich muss übrigens nicht viel Texte schreiben. Ich muss vor allem viele Reden schreiben und die diktiere ich. Und das fällt mir sehr leicht. Aber Texte schreiben fällt mir mittlerweile sehr schwer, weil ich gar nicht mehr so viel schreibe. Und da muss ich immer warten, bis ich in der richtigen Stimmung bin. Und dann fließt es allerdings. Ja, dann ist es ganz einfach.
Einen Teil des Textes hast du uns ja gerade zuletzt im letzten Gesprächsbuch erzählt, nämlich deine erste Begegnung.
Ja.
Ne? Es ist an ein paar Stellen im Buch immer wieder die Rede davon, nicht in deinem Text, von einer harten Schale. Also ich habe jetzt nicht das ganze Buch gelesen, diese Möglichkeit hatte ich nicht, aber zumindest ungefähr knapp die Hälfte und bin 2-3 Mal drüber gestolpert. Die Inge Eicher-Scholl, anscheinend hatte sie die. Du hast sie vorher schon erzählt, mehrfach zu offiziellen Anlässen erlebt, einerseits aber auch im Umfeld ihrer Familie in Rothitz besucht. Würdest du sagen, dass es da einen Unterschied in der Art, wie sie Menschen an sich rangelassen hat, gegeben hat? Also diesen offiziellen und diesen dann eher privaten?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, wobei so oft habe ich sie nicht getroffen. Ich denke einfach, dass Inge Eicher-Scholl sehr konsequent war und letztendlich auch ein sehr vernünftiger Mensch. Wenn sie etwas als vernünftig und sinnvoll erkannt hatte, dann hat sie eigene Interessen zurückgestellt, auch vielleicht Befindlichkeiten, auch Rücksichtnahme und hat auf eine sanfte, aber sehr bestimmte Art und Weise sich darum gekümmert, dass das auch umgesetzt wird.
Ist das vielleicht die harte Schale, ja,
das ist
die harte Schale. Manche so gewirkt
das
hat?
Das ist Entschlossenheit und Konsequenz. Hart gegenüber anderen konnte sie wahrscheinlich sein, wenn es im Sinne ihrer Sache sein musste.
Also wenn wir jetzt mal die Geschichte beiseite lassen, wie du sie kennengelernt hast, die Geschichte, die du vorher erzählt hast, wenn du an sie denkst, welche andere Begegnung ist für dich die gewesen, die sich am nachhaltigsten in dein Gedächtnis geprägt hat?
Vielleicht die, als ich mit meiner Familie, meinem damaligen Mann und meiner Tochter, Hund und einer Freundin in Rothitz zum Kaffee eingeladen war und wir haben über die Entstehung der VH geredet und darüber, wie wir das 50. Jubiläum der VH feiern wollten. Da waren wir bei ihr zu Hause, sie hat uns das Haus gezeigt und sie war ungeheuer würdevoll, sie war Hausherrin. Es hat mich unheimlich beeindruckt, wie sie war, dass wir da zu Gast waren. Und gleichzeitig war sie sehr offen und engagiert, hat geholfen, hat mitgedacht und ja, das war wunderschön.
Dagmar, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier bei uns zu sein. Ich entlasse dich jetzt in deine Pflichten, nämlich zur Buchpräsentation und wir sehen uns dann später. Ich wünsche dir toi 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 für heute Abend.
Ja, danke, aber es können auch alle kommen, die wollen. 17.30 Uhr im Club Orange, ne? Das ist nicht nur mit Einladung. Alle sind herzlich eingeladen, die noch kommen wollen.
So, dann haben wir das jetzt auch mal, weil das wollte ich nämlich auch noch fragen.
Ja.
Ich habe es nämlich auf der Homepage gesehen, dass es als Veranstaltungshinweis drin war und war mir dann nicht sicher, ist das jetzt ein Versehen oder ist es wirklich so gemeint? Nee. Aber jetzt haben
ist
wir das
so.
Auch.
Wenn es aus Essen ausgeht, haben wir halt Pech gehabt. Ja?
Gut, ja und dann Dagmar, bis später. Vielen Dank. Und wir hören jetzt Musik und dann werden wir uns weiter unterhalten über das Buch.
Tschüss.
Die Plattform auf rund um Inge Eichel und Meinungen an diese da. Nachdem wir jetzt bereits ein wenig in die Erinnerungen an sie eingetaucht sind mit der Dagmar, möchte ich doch nochmal auf den Entstehungsprozess des Buches zurückkehren. Und da jetzt meine Frage an Christine. Gab es auf der Liste jener Menschen, deren Erinnerungen sie gern oder die du gerne im Buch gehabt hättest, auch welche, die nicht zustande gekommen sind?
Ja, leider. Ich möchte mal sagen, es gab so einige Personen, die ihr wirklich sehr, sehr kritisch gegenüberstanden und die auch so spontan gesagt haben, als ich von dem Projekt erzählte, oh, das war eine furchtbare Frau. Leider haben die sich nicht getraut zu schreiben und sind nicht in dem Buch, aber es gibt schon so den ein oder anderen kritischen Aspekt in einen Beitrag oder in zwei Beiträgen.
Darf ja eigentlich auch sein.
Ja, sollte auch sein.
So, das sollte eigentlich auch sein.
Um das
was ich mit großer Faszination gelesen habe, war ein Beitrag der Enkeltochter, habe ich das jetzt richtig, wo ich einfach gedacht habe, wow, dieses junge Mädchen, ich nehme mal an, dass die irgendwie Anfang 20 ist oder sowas, ja. Also jetzt rein gefühlsmäßig, ich habe es jetzt, es geht, glaube ich, am Schluss in der Fußnote draus hervor, die ihre Großmutter, die sie, ich weiß nicht, hat sie ja noch gesehen, aber wahrscheinlich nicht so bewusst, die tatsächlich einer der wenigen ist, die es kritisch sieht, ohne es kritisch zu schreiben, aber einfach einen jungen Blick hatte. Das fand ich sehr spannend. Und da muss ich sagen, ich bin jetzt noch nicht durch, aber das auch bei einem Menschen, der sehr viel Positives bewirkt hat, kann man ja durchaus mal kritisch sein. Das ist dann ja auch Schönes zu lesen. Und das kam einfach so nicht zustande. Ne? Schade. Ein nicht unwesentlicher Teil des Buches ist mir natürlich auch aufgefallen. Sehr faszinierend sind natürlich die zahlreichen Bilder. Also immens viele. Ich weiß nicht, Sie wissen, du, ich jetzt immer hin und her, wissen wahrscheinlich, wie viele es sind. Ich weiß es nicht. Wie kommt man dann an solche Schätze?
Ja, es sind ungefähr 60 Fotos, Skizzen, Zeichnungen. Da muss ich natürlich ganz ehrlich zugeben, als Schwiegertochter von Inge Eicher-Scholl saß ich natürlich schon ein bisschen an der Quelle. Ich hatte Zugang zu den Familienarchiven, die Inge über viele, viele Jahre minutiös geführt hat. Auch die Kinder haben immer mal wieder Beiträge geschrieben, der Ottel, und das ist natürlich eine wahre Fundgrube. Und aus dieser Fundgrube durfte ich mich bedienen. Meine Schwäger Manuel Eicher und Florian Eicher haben mir die Fotorechte gegeben und die Copyrights, und da konnte ich mich natürlich auslassen. Und dieses Buch lebt auch von den Bildern, auf jeden Fall. Es sollte ein Lesebuch werden und ein Bilderbuch und ein Erinnerungsbuch. Und schon alleine so das Durchblättern macht viel Freude und bringt einem diese Person auch näher durch die Bilder.
Waren das jetzt ausschließlich Fotos aus dem Privaten?
Nein, nicht
oder, nur. Oder sind da dann auch von außen Impulse gekommen?
Ja,
dass man jemand gesagt, guck mal, ich habe da auch noch ein ganz gutes.
Also ich habe zum Beispiel von einem Fotografen, Carsten die Riese, der mit Ottel Eicher in der Wüste war, wunderbare Wüstenbücher gemacht hat. Mit Ottel Eicher, von dem habe ich zwei oder drei Bilder abgekauft. Das HFG-Archiv in Ulm hat mir Bilder zur Verfügung gestellt. Und was ein absoluter Glücksfall war, ist das Titelbild. Das ist von dem oberschwäbischen Fotografen Robert Leser. Mein Mann hatte die Idee, dass wir doch da einfach mal hinfahren, ihn besuchen und mal fragen, ob er noch Bilder hat. Und er hat da so ein Negativ rausgezogen. Und als ich das Schwarz-Weiß-Negativ gesehen habe, war mir klar, das ist das Titelbild. Weil Inge ist im Vordergrund, sie ist sehr, sie hört zu. Das ist damals bei einer Versammlung von der Gruppe 47 im November 1983 entstanden. Sie ist sehr präsent, sie hört sehr kritisch zu. Im Hintergrund ist ihr Mann Ottel etwas verschwommen. Man merkt, dass aus dieser Person so Strenge und Härte auch aus den Augen spricht. Aber dieses Bild ist genau das, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Ich wollte die Inge endlich mal aus dem Schatten ihres Mannes holen, wobei sie da sicherlich nicht gestanden hat. Sie hatte ja ihre eigenen Projekte, aber ich wollte sie für mich eben so nach vorne holen. Und das ist das perfekte Titelbild.
War das ganz am Anfang oder erst gegen Schluss, wo du auf dieses Bild gestoßen bist?
Ich würde mal sagen, so in nachdem 70% so ungefähr klar war. Also eher gegen Schluss schon fast.
Also eigentlich schon so eher, jetzt brauchen wir aber mal langsam eins und dann bumm, da war es plötzlich.
Ich muss dazu sagen, ich hatte nie das Gefühl, boah, ich brauche jetzt noch das und das und das. Es ist wirklich geflossen, diese Arbeit an dem Buch. Also ich, natürlich musste ich mich anstrengen, es war viel Arbeit, aber so die Dinge sind mir auch oft zugekommen. Also durch Zufälle, durch Fügungen, durch glückliche Umstände.
Also es ist eine Eigendynamik entwickelt,
ja,
die sich auch...
absolut, absolut.
Ein Rad, das sich dann immer schneller gedreht
ganz
hat
genau.
Und dann alles
ja,
andere
dann
mit sich gebracht hat.
Irgendwann gab es kein Zurück mehr und es war toll, wie das einfach so entstanden ist, der Prozess.
Haben Sie denn auch mit den Autoren über Ihre Texte gesprochen, beziehungsweise wurden alle Beiträge genau so übernommen, wie sie abgeliefert wurden, oder war da schon auch mal hier und da mal vielleicht... was, wo Sie gesagt haben, ja, finde ich jetzt nicht so gut, oder wo vielleicht im Nachhinein auch der Autor gesagt hat, ach, das würde ich doch ganz gerne nochmal ändern.
Ein oder zwei Autorinnen haben ihre Beiträge einfach nochmal geändert und mir dann nochmal in der veränderten Form zukommen lassen. Für mich war es ganz, ganz wichtig, dass die Beiträge der Autoren und Autorinnen nicht verändert wurden. Ich hatte einen Lektor vom Verlag empfohlen, Thomas Vogel, der sich sehr gut auch mit der Geschichte von der Volkshochschule und der Hochschule für Gestaltung in Ulm auskennt, Kunsthistoriker. Und da gab es in der Tat eine sehr spannende Episode. Er hatte einen Beitrag von einer Autorin sehr modifiziert und die Autoren und Autorinnen hatten ja ihre Beiträge nochmal zur Endfreigabe natürlich nochmal zugeschickt bekommen und sie war sehr empört, weil sie sich in dieser veränderten Form nicht mehr wiedergefunden hat. Und das war mir ganz, ganz wichtig, weil das sind ja persönliche Erlebnisse. Und da darf ich ja als Herausgeberin oder auch als Lektor, finde ich, habe ich kein Recht, da einzugreifen. Und dann habe ich mit dieser Texterin habe ich dann nochmal den Text so modifiziert, dass es einfach runder wurde, aber dass sie sich da auch wiedergefunden hat.
Also letztendlich ist wieder nahezu die Originalversion im Buch gelandet,
ja,
oder?
Ja, es ist wieder ein bisschen zurückgedreht worden, ja. Und natürlich habe ich ein großes Glück, denn die Leute, die Texte abgeliefert haben, die sind ja sehr kundig im Schreiben. Also zum Beispiel Hermann Finke ist Schriftsteller. Also die Dagmar Engels, das sind einfach Leute, die können gut schreiben und da musste auch nicht mehr viel geändert werden.
Die sanfte Gewalt, der Subtitel oder der eigentliche Titel, wie auch immer Sie ihn gewichten möchten, wie kam der eigentlich zustande?
Das war ungefähr so wie das Titelbild, so eine spontane Idee oder ja, es war so plötzlich da und dann wusste ich genau, das ist es. Der Begriff, die sanfte Gewalt, wurde wohl von dem ersten gewählten Oberbürgermeister Ulms nach dem Krieg, von Theodor Pfitzer, geprägt. Und sie selber hat sich wohl auch in dieser Bezeichnung selber wiedergefunden. Und also einmal Eppler zum Beispiel hat von der stillen Autorität gesprochen, wäre auch ein guter Titel gewesen. Aber so die sanfte Gewalt, das war für mich einfach ganz stimmig.
Ich bin Inge Eicheroll. Nun möchte ich mich ein Studio dazu, den ich zwar am Anfang schon begrüßt habe, aber bisher gar nicht zu Wort gekommen lassen habe. Aber der könnte mir sicher ganze Bände mit Erinnerungen an Inge Eicheroll füllen. Das ist nämlich ihr Sohn Julian Eicher. Julian, schönen guten Tag nochmal.
Guten Abend.
Für ein enges Mitglied der Familie ist es sicher nicht einfach, sich einer Person wie Inge Eicheroll mit Abstand zu widmen, gegenüberzutreten. Du hast zwei Texte, ein Interview und eine Sammlung der Lieblingswitze deiner Mutter zu diesem Buch beigesteuert. Oder habe ich was vergessen?
Es ist noch einer drin, der heißt Die langen Linien.
Okay.
Über die Frage, was denn bei den Kindern davon hängen bleibt.
Okay. Den habe ich dann wahrscheinlich noch nicht gelesen. Einer davon ist ein Brief, den du nach der Beerdigung an deine Tante Liesel geschrieben hast. Wie kam es zu der Entscheidung, ein solch doch, finde ich, sehr privates und persönliches Stück Erinnerung nun der Öffentlichkeit zu präsentieren?
Also entschieden hat es die Herausgeberin, die Christine Abele-Eicher. Ich habe es ihr vorgeschlagen, weil meine Mutter ja ein Buch geschrieben hat, Die Weiße Rose, erstmals 1952 veröffentlicht, wo es ja auch sehr stark um den Tod ihrer Geschwister geht, um die Ermordung, um die Enthauptung am 22. Februar 1943. Und dann hat meine Mutter ja den Tod, den unnatürlichen Tod von 5 liebgewonnenen Personen erlebt. Also nicht nur Hans und Sophie Scholl, sondern ihren jüngsten Bruder Werner Scholl, der vermisst wurde in Russland. Und dann die Tochter Pia, kurz nach dem schriftlichen Abitur durch Verkehrsunfall 1975. Das ist sicher für Eltern, speziell für Mütter, sicher mit die grausamste Form der Trauer. Und dann 1991 wieder durch Verkehrsunfall mein Vater Otto Eicher. Also hat das Thema Tod da schon eine Rolle gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn jemand sich so viel mit dem Tod beschäftigt, liegt es nahe, die Frage zu beantworten, ja, wie ist die Person denn eigentlich selber von dieser Welt gegangen oder auf gut Deutsch gesagt gestorben? Und ich war da viel dabei in dieser Zeit bei ihr und glaube, dass dieser Text sehr nahe an dem Erlebten dran ist, weil er einfach original ist. Und ich habe den meiner Frau gegeben, die beiden Briefe, und lange auch selber nicht angeschaut, weil mir war klar, das ist schwer. Und natürlich sind dann die Tränen gekullert, als ich den nochmal gelesen habe.
Du hattest ihn aber noch interessanterweise. Also wurde der gar nicht verschickt? Oder
doch, wie kam's? Es ist einmal der Brief, irgendwie eine Kopie. Ich weiß es nicht, wieso die Kopie da übrig. Früher war ich ein ordentlicher Mensch und habe die Dinge dann wahrscheinlich kopiert.
Kopiert und abgelegt.
Und halt tut man das im Rechner ablegen und irgendwann gibt es einen neuen Rechner und dann ist das Zeug irgendwie weg oder so ähnlich. Aber die Antwort von der Tante Liesel, also der Elisabeth Hartnagel Scholl, die war ja auf jeden Fall noch da.
Sehr schöner Beitrag, hat mich ehrlich gesagt auch sehr berührt, steht am Ende des Buches und ist da.
Mit dem Sterbebild, das mein Bruder Florian ja 4 Tage vor ihrem Tod noch gezeichnet hat, der ist ein
sehr
genialer Zeichner und das finde ich schön, dass das da drin ist.
Im zweiten Text, der von dir eigens für das Buch verfasst wurde, bist du an manchen Stellen ebenfalls sehr persönlich, wie ich finde. Sicher ist das nicht einfach so passiert. Wie lange bist du eigentlich an deinem Text gesessen, beziehungsweise wie viele Arbeitsversionen hast du gebraucht, bis du damit klargekommen bist?
Also dieser Text, die langen Linien unter der Überschrift allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, das war so ein Goethe-Wort schon beim Opa Robert Scholl, also meinem Opa, dem Vater von der Inge Eicher Scholl, täglich gebraucht worden ist. Der stand auf dem Schreibtisch und er hat ihn wohl auch morgens beim Rasieren sich vorgesagt, allen Gewalten zum Trotz sich erhalten. An diesem Text bin ich, glaube ich, schon 3 Monate gesessen. Natürlich nicht jeden Tag von 8 bis 17 Uhr, aber immer wieder und immer wieder gekürzt. Und da gab es dann auch ein paar Diskussionen mit der Herausgeberin, was man denn weglassen soll, da ich schon relativ lang war und ich vom Journalismus natürlich weiß, man soll sich kurz fassen. Deshalb habe ich mir auch gedacht, es muss noch irgendwas drin sein, wo ich zeigen kann. Ich kann es ganz kurz, deshalb diese 1,5 Seiten mit den Lieblingswitzen.
Das war dann der Beweis. Es geht auch kurz. Du hast in den Texten, die du für dieses Buch geschrieben hast, Neues über deine Mutter erfahren, beziehungsweise einen anderen Sichtwinkel entdeckt ich nehme mal an, dass du wahrscheinlich alle Beiträge gelesen hast.
Ja.
Waren da Sichtwinkel drin, die du bisher so nicht gesehen hast, die dir so nicht aufgefallen sind?
Also, wenn man einen Strich drunter zieht, bleibt immer noch die Frage, wie konnte die das alles leisten? Das beantwortet das Buch sicherlich viel genauer, aber ich frage mich das dann heute schon, wie haben die das irgendwie durchgestanden? Aushalten finde ich jetzt ein bisschen falsch, weil das so passiv klingt. Die haben ja Schulen gegründet, also mit die meine ich jetzt auch mein Vater, Otto Eicher, aber eben auch die anderen Beteiligten. Sie haben das ja nie alleine gemacht. Das war für mich immer noch so eine Quersumme, wie konnten die das schaffen? Das andere ist sicherlich auch, dass die Frau Engels schon erwähnt hat, dass die sehr solidarisch unter Frauen war. Das war mir nicht mehr so bewusst, also sagen wir mal unter älteren Frauen. Bei jüngeren Frauen, da hatte der Spaß ein Loch, sobald die sich in erotischer Weise an ihre Söhne genähert haben. Da gab es dann kein Pardon, da gab es auch Hausverbote.
Ach, da gibt es hier so ein paar kleine Anekdoten im Buch zu entdecken, ne, Julian. So, wir bewegen uns langsam schon Richtung Ende dieser Stunde. Jetzt möchte ich mich doch nochmal auch an die Herausgeberin wenden. Ein interessanter und ziemlich ungewöhnlicher Beitrag, finde ich, für so eine Monographie, ist mit Sicherheit der von den Schülern der Inge Eicher-Scholl-Realschule in Ulm. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Text?
Also für mich war es ganz wichtig, wenn ich so ein Buch herausgebe, auch einen Bogen in die heutige Zeit zu schlagen. Und mich hat interessiert, wieso wählt eine Schule, okay, die ist im Raum Ulm, also in Pool, aber wieso wählt eine Schule heute den Namen Inge Eicher-Scholl Realschule? Und ich habe die Sozialkundelehrerin Susanne Franke, die hat im Sozialkundeunterricht eben das Thema nochmal behandelt, was verbinden Schüler, junge Menschen heute noch mit Inge Eicher-Scholl. Und die interessantesten Beiträge, die habe ich dann zusammengefasst und in das Buch aufgenommen.
Sehr schöner Beitrag, wie ich finde.
Ja.
Jetzt heute gleich nach der Sendung, also ihr macht euch gleich auf den Weg, ich mache mich mit auf den Weg, wird das Buch offiziell vorgestellt und zwar in der VH im Club Orange. Natürlich der richtige Platz, die Wirkungsstätte. Werden alle Autoren anwesend sein gleich?
Wir haben alle eingeladen. Es sind sicherlich auch einige Autoren und Autoren aus Berlin, die nicht kommen. Aus Bremen ist noch unklar. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass viele heute Abend kommen. Es gibt auch einige, die ich noch gar nicht persönlich kenne, die ich nur durch E-Mail-Austausch kenne. Und ich würde mich freuen, so den einen oder anderen kennenzulernen.
Dann steht noch ein ereignisreicher Abend bevor.
Auf jeden Fall, ich freue mich drauf.
Ist damit nun die Aufarbeitung der Erinnerung an Inge Eicher-Scholl für Sie abgeschlossen oder wird es da noch irgendwie weitergehen?
Ich vermute, wenn man so ein Buch herausgibt, dann gibt es Resonanzen und dann sind auch einige Personen, die mir noch eingefallen sind, die könnten bestimmt auch noch was Interessantes dazu beitragen. Da war dann aber einfach die Kapazität des Buches war erschöpft. Wir haben eine Homepage, die heißt www.ingeeicherscholl.de und da möchte ich gerne einfach weiterarbeiten. Also wenn es noch interessante Beiträge gibt, zum Beispiel möchte ich gerne meinen Vater interviewen. Mein Vater kommt auch aus einer Widerstandsfamilie. Sein Vater, also mein Opa, war zweimal im Gefängnis, weil er gegen Hitler ausgesagt hat. Und da gibt es in meiner Familie sicherlich noch interessante Sachen zu erfahren. Und warum nicht auch das einfach über Inge Eicher-Scholl hinaus publizieren und eben über diese Plattform bekannt machen.
Also www.ingeeicherscholl
mit einem Wort, ingeeicherscholl.de,
genau. Da gibt es quasi die Fortsetzung. Aber jetzt erstmal Buchlesen genau. Angesagt und deswegen entlasse ich euch beiden Verbliebenen jetzt hier noch mit einem ganz herzlichen Dank, dass ihr trotz dem großen Tag heute den Weg ins Studio hier angetreten habt. Lieber
Gerne.
Julian.
Herzlichen Dank.
Bitte?
Und tschüss.
Oh ja, genau. Und tschüss. Ich verabschiede mich auch. Auf der anderen Seite vom Mikrofon war Rainer Markus Walter. Das war die Plattform heute auf Radio Free FM rund um das Buch Die sanfte Gewalt. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und tschüss.